Ja, wie ihr schon gehört habt, fangen wir eine neue Serie an. Es geht um den König Jesus und sein Reich. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Serie. Deshalb wollen wir mindestens 8 Sonntage in dieses Thema investieren. Kreuzpunkt würde nicht existieren, wenn nicht das Reich Gottes auf der Erde angebrochen wäre. Ich fange mal an mit einer Geschichte. Wir haben in Rumänien gelebt, da werden immer wieder junge Frauen gesammelt, rekrutiert, kommen nach Deutschland, ihr seid arm, da gibt es einen Job oder in die Schweiz, na, dann kommen sie, Job wird im Hotel sein, kommen hier an, wird ihnen der Pass weggenommen, wird im Haus eingesperrt und dann sind sie Prostituierte. Und da gibt es eine ganze Menge davon. Na. Und stellt euch vor, da lebt diese Prostituierte, Sibylles großer Bruder und Schwager, der arbeitet für seine Organisation, die Sklaven freisetzt auf der ganzen Welt. Mittlerweile gibt es ungefähr 60.000 Sklaven auf diesem Globus. Ne? Ein Großteil davon Prostitutionsbereich, Human Trafficking, Pädophilie, aber auch in Indien, Afrika, einfach auch als Arbeiter. Na, die haben mal 20 Euro ausgeliehen, haben da vergessen zu, haben übersehen, dass da drin steht, dass der Zinssatz für 50% ist und das für Indien 20 Euro, 50% Zinsen, kannst du nicht mehr zurückzahlen. Ne? Sklaverei. Stell dir vor, das sind so 10 solche Frauen in einem Haus und sie haben keine Perspektive. Abgeschlossen, Passport weg, no chance. Und plötzlich kommt eines Tages die Polizei, kommt rein und sagt, raus hier, wir befreien euch. Befreiung von Sklaven. Als Jesus aufgetaucht ist vor 2000 Jahren, als er aufgetreten ist, hat er gesagt, Leute, ich habe gute Botschaft. Das sind die Römer. Die Leute wussten, das sind die Römer und wir müssen Steuern zahlen, arbeiten, Unterdrückung. Und die haben wirklich nicht viel gehabt damals. Und dann kommt dieser Prediger und sagt, gute Nachricht für euch. Denkt um, denn die Königsherrschaft Gottes ist da. Das Reich Gottes, die Regierung Gottes bricht rein. Und dann die Juden wussten damals, wenn jemand diesen Begriff benutzt, Reich Gottes, Königsherrschaft Gottes, dann knüpft er an David. 1000 Jahre bevor Jesus kam, war David König und David war ein mutiger Soldat, ein starker König, der Israel befreit hat von allen Feinden. Und sein Sohn Salomon hat ein gutes Erbe gehabt, militärisch Frieden, geografisch war das ganze Reich in guten Händen beim König David Salomon und Wohlstand war da. Und dieser Wanderprediger Jesus, der den Leuten damals erzählt hat, hey Leute, hört mal gut zu, ich bringe euch gute Nachricht, die Regierung Gottes fängt demnächst an. Da hatten sie die Erwartung gehabt, dass politisch was passiert, dass ihr Leben verändert wird. Und ich möchte, dass wir in diesen Film mit reingehen. Na? Wenn wir heute die Botschaft hören, die Königsherrschaft Gottes ist nahe, dann heißt es, da hat plötzlich was Neues angefangen. Als die Israeliten in Ägypten waren, waren sie Sklaven, unterdrückt, harte Arbeit, militärisch total unterlegen, sie hatten keine Waffen, nichts, die stärkste Armee. Und da sagt einer, Mose, Gott will euch rausholen. Und er hat sie rausgeholt. Das heißt, diese ganze Idee, Königsherrschaft Gottes ist nahe, Königsherrschaft Gottes bringt eine Veränderung, ist geschichtlich eine Realität, die oft erlebt wurde und die auch heute noch relevant ist. Und da möchte ich euch kurz mitnehmen jetzt in diese Timeline. Um Kreuzpunkt zu verstehen, ich meine, ihr seid alle die meisten länger da wie ich, ne? Was sage ich da? Aber ich denke, um die eigentliche Idee, warum es seit 101 Jahren Kreuzpunkt gibt, es ist sehr hilfreich, diese Timeline zu verstehen. Manchmal frage ich auch, ob Gott so ganz gerecht ist. In meiner Familie, alle können malen, alle sind Künstler, malen oder Musik und ich kann so malen, ihr werdet es gleich sehen. Aber die Idee kriegt ihr mit, ne? Das ist die Zeitlinie. Und die Zeitlinie hat eigentlich keinen Anfang. Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du morgen früh aufwachst und Probleme hast, dann denk einfach drüber nach, Gott existiert von Ewigkeit. Es kann unser Verstand nicht ergreifen, aber unser Geist kann anfangen, dadurch ernährt, inspiriert, ermutigt zu werden. Und dann kam der Punkt X, das ist die Schöpfung. Na, ich mache jetzt nur kurze Buchstaben, ne? Schöpfung. Was hat Gott vor der Schöpfung gemacht? Gott hat keine Probleme gehabt. Gott hat nicht ein Defizit gehabt. Oh, wir sind so alleine, Vater, Sohn, Heiliger Geist. In seiner Gegenwart war Freude die Fülle. Es ging Gott total gut. Freude die Fülle, Einheit, Liebe, so hat die Trinität gelebt. Und trotzdem haben sie eines Tages beschlossen, so fängt die Bibel an, und Gott sprach, plural, lasst uns Menschen machen. Die Schöpfung fiel an. Und das war die Schöpfung. Um Kreuzpunkt zu verstehen, um unser Leben zu verstehen, müssen wir diesen Punkt der Schöpfung auch zu verstehen. Gott war so happy, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so voller Leben, Liebe, Respekt, alles vollkommen, dass sie gesagt haben, was wir haben, ist so wertvoll, ist so wunderbar, das sollen andere Wesen Anteil dran haben. Und am besten schaffen wir Wesen, die sind wie wir, die gegenüber sind von uns, die mit uns kommunizieren können, die uns hören können, die uns spüren können. Wir machen Menschen, Adam, Eva, und wir sind so reich, wir machen die Menschen unterschiedlich. Mann und Frau, und Mann und Frau zusammen sind eine Reflexion, das Bild dieses vollkommenen Gottes. Das war die Grundidee von Gottes ursprünglicher Schöpfung. Er war so voller Leben, Liebe, Freude, Kreativität, das wollte er weitergeben. Und deshalb gibt es heute Kirche. Dass das, was Gott in seinem Herzen hat, das wollte er auf diesen Planeten bringen. Und dann sagt er noch zu diesen Menschen, ich gehe mit euch spazieren auf diesen schönen Garten, den ich für euch gemacht habe. Alle diese Bäume, alles gehört euch. Das habe ich für euch gemacht. Herrscht darüber, regiert. Und zwei Leute sind zu wenig für diesen großen Garten. Hey, macht Kinder, seid fruchtbar, mehrt euch, expandiert, lasst den Garten wachsen. Das war die Idee. Aber Leute, es gibt ein kleines Kriterium. Ich bin Schöpfer, ihr seid Geschöpfe. Lasst euch das nicht in den Kopf steigen, dass der ganze Garten euch gehört. Lasst es euch nicht in den Kopf steigen, dass ihr selber auch kreativ sein könnt. Denkt immer dran, ich war vor euch da. Ich weiß alles. Ich weiß, wie alles funktioniert. Und deshalb ein kleines Gesetz, nur eine Regel, esst nicht von dieser Frucht. Denn diese Frucht, die will euch weise machen, ihr seid wie Gott. Forget it, ihr seid nicht wie Gott, ihr seid Geschöpfe. Wir wissen, was passiert ist dann. Ne? Die Katastrophe, es war eine kosmische Katastrophe, das ganze Universum leidet darunter. Und trotzdem hat Gott gesagt, ich liebe euch trotzdem. Ihr wart ungehorsam, ihr habt das Ding verbockt, aber wisst ihr was, ich liebe euch trotzdem. Und jetzt fange ich auf diesem Planeten eine neue Geschichte an. Und diese Geschichte, ich gehe jetzt auf Abraham, ne? Diese Geschichte fängt mit Abraham an. Gott schaut auf diesen Planeten und er sagt, ich will Freunde haben. Und er sieht diesen Abraham und sagt, Abraham, geh mal raus aus dieser ganzen Umgebung. Alle um dich rum beten Götzen an. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat Abraham es geschafft, Gottes Stimme zu hören. Irgendwie hat Gott es geschafft, sich bemerkbar zu machen. Und er hat sich so bemerkbar gemacht, dass Abraham gesagt hat, dich bete ich an, du bist der Einzige, der wahre Schöpfer. Und ich gehorche dir. Ich gehe raus aus Ur. Ich lasse mich von dir folgen. Gott, wo geht's hin? Aber ich brauche ein Return-Ticket. Nee. Gott vertrauen heißt, du warst vorher da, dir folge ich, dir gehorche ich. Abraham geht mit. Und hier fängt die Geschichte an. Gott macht immer einen Bund. Ne? Ich schreibe das mal aus. Ne? Und dieser Bund mit Abraham hat schon beinhaltet, ich bin dein Gott, du bist mein Freund. Gott handelt immer auf dieser Erde auf der Grundlage eines Bundes. Ich bin Gott. Und eigentlich, ich mache das auch noch hin, ich. Es geht Gott immer um ich. Gott ist nicht egoistisch, aber Gottes größte Leidenschaft ist seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Kreativität auf dieser Erde zu zeigen. Und Gott sagt zu Abraham, ich rufe dich raus. Ich werde dich segnen. Dann wirst du ein Segen sein für alle Menschen auf dieser Erde. Und es ist praktisch so der Start der Segenslinie, die dort anfing, ne? ich werde dich segnen, du sollst im Segen sein. Ich rufe dich raus, ich bin dein Gott, du sollst mein Freund sein. Das ist Gottes Art und Weise, wie er auf diesem Planeten Geschichte machen wird und seine Fußspuren hinterlassen wird. Das galt vor 3000, 4000 Jahren, das gilt auch noch heute. Gott will in Wettingen, in Baden, im Aargau, in der Schweiz Spuren hinterlassen, durch Menschen, die er ruft und sagt, ich will dein Freund sein. Es geht nicht um dich, es geht um mich. Ich will auf diese Art meinen Namen bekannt machen. Ich bin gut, ich bin gütig, barmherzig, gnädig und das sollen die Leute wissen, durch mein Volk. Und das hat Gott dann konsequent weitergeführt. Dann kommen wir zur nächsten Station, Mose. Das Ganze ist gewachsen und bei Mose war es ein Volk und Deuteronomium Kapitel 6, na, da wird es zusammengefasst, 5. Mose 6, ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Schaut auf die ganzen Völker an. Die haben ihre Götzen. Die haben ihre selbstgemachten Götzen. Aber wisst ihr was? Ich bin euer Gott. Betet mich an. Schmeißt die Götzen weg. Und wenn ihr mich in meiner Mitte verherrlicht, wenn ihr mir den ersten Platz gebt, dann will ich euch segnen. Ihr werdet gesegnet sein bei eurem Ausgang, ihr werdet gesegnet sein bei eurem Eingang. Kapitel 28, dort oben, gesegnet sein wird das Vieh auf eurer Weide, gesegnet sein wird eure Kinder, eure Familien. Segen, 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 denn ich bin gut. Das ist Gottes größte Leidenschaft, zu zeigen, dass er gut ist und dass er Menschen findet, die ihn anbeten, weil er gut ist, die ihm gehorchen, weil sie ihm vertrauen, weil er gut ist. Das ist Gottes Leidenschaft. Deshalb gibt es Kreuzpunkt. Okay? Mose, dieser Bund für das ganze Volk. Und der Bund hat immer so diesen Punkt, ich bin Gott, ich war zuerst da. Ich mache was auf dieser Erde. Ich will euch mitnehmen. Respektiert diesen Baum, respektiert mein Gebot. Wenn ihr mein Gebot haltet, dann werdet ihr in diesen Segnungen leben. Ich will segnen. Auch wenn ihr untreu werdet, ich höre nicht auf zu segnen. Auch wenn ihr untreu werdet, ihr kommt in Gefangenschaft, ihr kommt nach Babylonien. Aber auch wenn ihr in Babylonien seid, ich hole euch wieder zurück, denn ich liebe euch. Ich bin ein Gott des Segens. Ich bin so voll mit Güte, Gnade, Barmherzigkeit. Ich kann es nicht stoppen. Und so hat Gott Israel aus Babylonien wieder zurückgeholt. Nach Mose war ein wichtiger anderer Punkt, das war David. Das ist so die Geschichte jetzt für das Reich Gottes, die Vorbereitung. Was war markant über David? Die Bibel sagt, Apostelgeschichte 13, wird Paulus zitiert, David, ein Mann nach meinem Herzen. Wer von uns möchte das hören bei Gottes Beurteilung? Christoph, Barbara, Priska, Menschen nach meinem Herzen. Ich glaube, Gott sagt es auch zu einigen von uns. Ne? So, das heißt nicht perfekt zu sein. Da gibt es einen amerikanischen Prediger, den Mike Pickles, der hat immer viel Freude daran gehabt, die Schwächen von David aufzudecken. Nicht um David bloßzustellen, sondern um darin die Güte, die Größe Gottes zu zeigen. Wisst ihr, wie viel Mörder Gott in seine Geschichte einbezogen hat? Mose war ein Mörder. David war Ehebrecher-Mörder. Und trotzdem sagt Gott über diese Menschen, ich weiß, wie schwach ihr seid, aber ich bin Gott. Meine Gnade hört nicht auf. Ich mache einen Ehebrecher, einen Mörder zu meinem Freund und sage über diesen David, ein Mann nach meinem Herzen. Wenn du heute Morgen hier sitzt, egal wie groß dein Versagen ist, egal wie schlimm deine Untreue ist, Gottes Güte, Barmherzigkeit ist immer größer. Weil es ist Gottes tiefste Freude und Erfüllung, wenn wir an den Punkt kommen und sagen, Jesus, Gott, Vater, ich erkenne, dass ich Fehler habe. Ich erkenne, dass ich untreu war. Aber ich erkenne hinter dem Ganzen deine Güte, deine Freundlichkeit. Ich kehre zu dir um. Und immer wenn wir wieder zu ihm zurückkommen, das ist für Gott so erfüllend. Und das war bei David so, diese Beurteilung von David, Apostelgeschichte 13, ein Mann nach meinem Herzen, dann wird es noch näher ausgeführt, der meinen Willen ausgeführt hat in seiner Generation. Der meinen Willen ausgeführt hat in seiner Generation. Meine Schlussfolgerung daraus ist, Gott sucht immer Menschen, auch heute in dieser historisch so herausfordernden Zeit. Gott sucht eine Gemeinde heute und dafür wollen wir als Kreuzpunkt stehen. Gott sucht eine Gemeinde, über die Gott sagen kann, Männer und Frauen, jung und alt, nach meinem Herzen, die meinen Willen ausführen für diese Generation. Das passiert nicht automatisch. Ich denke, jede Gemeinde in jeder Epoche muss sich immer wieder neu überlegen, wofür existieren wir? Existieren wir für uns selber? Existieren wir, damit wir gemütlich überleben bis zur Entrückung? Oder existieren wir dafür, dass wir Gottes Wille für diese Generation, für diese Geschichtsepoche ausführen? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Vielleicht, wenn wir nach deutscher oder Schweizer Intelligenz die Geschichte hier gemacht hätten, hätten wir vielleicht gesagt, wir schicken Jesus zu der Zeit von David und Salomon. Zu der Zeit von David und Salomon, militärisch alles unter Kontrolle, wirtschaftliche Blütezeit, alles war in bester Ordnung. Jesus, wir schicken dich jetzt in dieser Epoche, jetzt ist alles so glatt, jetzt ist das alles nicht so schwierig. Jesus kam zu dieser Zeit, ich mache hier das Kreuz, na, das Kommen von Jesus. Da war wirtschaftlich war's schwer, die Israeliten waren arm, politisch unterdrückt, militärisch machtlos. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich glaube, wir müssen als Einzelne und als Gemeinde verstehen, es ist nicht Zufall, dass du und ich, dass wir jetzt leben. Es ist nicht Zufall, dass Kreuzpunkt heute in dem Zustand ist, wie es ist. Gott sagt, die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in diese schwierige Zeit hinein. Um in dieser schwierigen Zeit die erste Predigt, Markus 1,15, von Jesus hören zu lassen. Denkt um, ändert euren Lebensstil. Gottes Herrschaft, Gottes Regierung steht vor der Tür. Sie wird anbrechen. Seid bereit, dass Gottes Regierung auf diesem Planeten zum Durchbruch kommt. David, also das nochmal einfach, als die Zeit erfüllt war. Ne? Hier hätte man gesagt, das wäre so schön gewesen für Jesus, wenn er damals gekommen wäre. Ne? Aber Gott hat die Absicht, da wo Finsternis ist, zu zeigen, ich bin stärker. Gott geht nie in Konfliktebene mit Satan auf Augenhöhe. Gott ist Gott, der Ewige, der Souveräne, der Allmächtige. Und da, wo die Finsternis sich weit ausgebreitet hat, da sagt Gott, und jetzt komme ich und jetzt rette ich. Israel ist in Ägypten. Als das Schreien des Volkes so stark war, Gott, helf uns, hol uns raus aus der Sklaverei. Da sagt Gott zu Mose, Mose, zieh deine Schuhe aus. Ich schicke dich jetzt, um die Leute rauszuholen. David, ein Mann nach dem Gottesherzen. Das müssen wir verstehen, weil dieser David, er geht in der Geschichte weiter. Gott sagt zu ihm, 1. Chronik 17, Nathan, der Prophet, sagt zu David, du wirst einen Thron haben und dein Thron wird unerschütterlich sein. Auf deinem Thron wird ein Sohn sitzen, dessen Reich ewig sein wird. Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, wurde er gefragt, bist du der Sohn Davids? Die Leute wussten, dass diese Verheißung da ist. Die Verheißung einer Herrschaft, einer Regierung, die doch nicht zu stoppen ist und die in die Ewigkeit reingeht. Das war den Juden damals bewusst, wenn auch ganz verschleiert, weil der Heilige Geist noch nicht da war. Dieser eine Sache noch über David, weil das hat mit Jesus was zu tun. Als David König wurde, über beide Reiche Nord und Süd, ging er nach Jerusalem. Und was hat er zuerst gemacht in Jerusalem? Was hat er geholt? Die Bundeslade. Ne? Und es war eine interessante Zeremonie. Er hat die Bundeslade geholt. Warum hat er das gemacht? Er wollte von vorne weg demonstrieren, nicht ich bin König hier in dieser Stadt. Gott unser Gott ist König hier. Wir holen die Bundeslade. Die Bundeslade steht für Gegenwart Gottes. Das ging beim ersten Mal schief, okay. Beim zweiten Mal hat er nachgelesen im Gesetz, wusste er, wie es geht. Und dann kam die Bundeslade. Und wie haben sie die Bundeslade geholt? Was hat David gemacht? Er hat getanzt, gehüpft vor der Bundeslade. Was hat Michal gemacht, seine Frau? David, König, kannst du dich nicht zivilisiert benehmen? Kannst du dich nicht ein bisschen ordentlicher benehmen? Sie wurde unfruchtbar. David, Gott, du kommst in unsere Stadt. Gott, du bist unser König. Du bist der Ewige, der Vollkommene, der Gnädige. Gott, dich beten wir an. David, ein Mann nach Gottes Herzen. David, ein Mann, der Gott geliebt hat, weil er wusste, er ist von Gott geliebt, mit aller Schwäche und Versagen, er ist von Gott geliebt. Und so kam er. Und Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Und dann wurde es noch schlimmer. David hat die Bundeslade reingeholt nach Jerusalem. Wisst ihr, wo er sie hingestellt hat? Da gab es noch keinen Tempel. Wo hat er die Bundeslade hingestellt? Er hat extra ein Zelt gebaut, die Hütte Davids, Apostelgeschichte 15, na, Zelt Davids, Hütte Davids, es war ein Zelt. Zur gleichen Zeit gab es die Stiftshütte noch. Die Stiftshütte war ein bisschen weiter am Norden und in der Stiftshütte haben die Priester ihren Dienst gemacht und die haben die Tiere geschlachtet und die haben alles gemacht. David hat die Bundeslade geholt in das Zelt. Und eigentlich sollte die Bundeslade in der Stiftshütte hinterm Vorhang sein, niemand abtasten. Gott war immer daran interessiert, dass seine Gegenwart bekannt ist. Und was hat David? David wurde immer schlimmer. Er holt die Bundeslade nach Jerusalem, er tanzt vor der Bundeslade, macht ein Zelt für sie. Und damit es noch schlimmer wird, holt er einen Chor mit 200-300 Leuten, die 7 Tage pro Woche, 24 Stunden pro Tag, nichts anderes zu tun hatten, als zu singen, groß bist du unser Gott, mächtig bist du unser Gott. Und wenn du die Psalmen lest, viele der Psalmen, die wir haben, sind während dieser Zeit entstanden. Ein Großteil der Psalmen, die den König anbeten, sind dort entstanden. Psalmen, die davon erreichen, dass Gott alle Nationen, nicht nur Israel, dass Gott alle Nationen segnen will, sind dort entstanden. Deshalb müssen wir diesen Punkt hier, David und Jesus, der sagt, ich bin der Sohn Davids, das ist ganz wichtig, diese Regierung von David zu verstehen, die mehr war als militärischer Erfolg. Die war militärischer Erfolg, die war aber Gott den ersten Platz geben. Die war Gott, deine Gegenwart in unserer Mitte. Das ist das Entscheidende. Und Gott hat es gesegnet. Ihr liebt meine Gegenwart, ich segne euch. Und dann kam der große Tag. Ich habe schon das Kreuz gemalt. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Und die erste Reaktion, die er damit danach erfahren hat, ist die Versuchung. Bist du wirklich Gottes Sohn? Guck mal, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann demonstrier mal was. Hüpf mal von der Mauer runter. Demonstrier mal was. Mach mal Brot aus den Steinen. Was war der Test? Der gleiche Test, den Adam vorher hatte, ne? Der erste Adam, vertraust du Gott wirklich? Und Jesus hat gesagt, ich vertraue meinem Vater. Er hat zu mir gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich muss das nicht selber beweisen. Ich muss nicht gute Taten machen. Ich muss nicht gute Werke machen. Mein Vater hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich lasse mich lieben von meinem Vater. Satan, es steht geschrieben, and you shut up. Und allein diese Aussage, es steht geschrieben, die Autorität des Wortes hat Satan den Mund gestopft. Und dann, als er zurückkam von der Wüste, von der Versuchung, hieß es, er hat in der Kraft des Geistes gedient. Und dann konnte Jesus sagen, das Reich Gottes ist da, hat er vorher gesagt. Und jetzt sagt er Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Herr hat mich gesalbt, den Armen das Evangelium zu bringen, die Gefangenen freizusetzen, die Geknechteten freizumachen, den Riegel des Gefängnisses zu zerbrechen. Der Geist Gottes ist auf mir und hat mich gesalbt, damit die Blinden wieder sehen und die Tauben hören und die ein verstocktes Herz haben, Verstand annehmen. Das war seine Programmrede, nachdem er von Gott gesalbt war, um das Reich Gottes auf dieser Erde aufzurichten. Das war der Anfang. Und das Ganze war sag mal, diese 3 Jahre, wo Jesus hier gelebt hat, ne, das war die Zeit, wo er in der Versuchung Satan besiegt hat. Es steht geschrieben, wo er jeden Augenblick seines Lebens dem Vater gehorsam war. Und weil er gehorsam war, als der letzte Adam, hat Gottes Regierung auf dieser Erde wieder angefangen, in einem Menschen, durch einen Menschen. Jesus war immer wahrer Gott und war immer wahrer Mensch. Aber weil Jesus auch Mensch war, ein Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Jesus Christus, hat Jesus auf dieser Erde die Autorität bekommen, die Adam verloren hatte. Weil Adam hier verloren hat, wurde Satan der Gott dieser Welt, wie er genannt wird. Ihr kennt diese Aussage, ne? Korintherbrief, der Gott dieser Welt. Das heißt, Luzifer hat Einfluss bekommen, zu rauben, zu zerstören, zu lügen, zu täuschen. Das alles hat er gemacht, bis ein anderer kam. Lukas 11 sagt dann, es kam einer, der stärker ist, der hat den Starken gebunden und kommt rein und macht Beute. Das heißt, Jesus hat hier gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt komme ich und ich bin im Auftrag meines Vaters da und ich komme, dass Gottes Regierung hier einbricht. Es geht nicht nur darum, dass die Römer besiegt werden, was die Jünger nach 3 Jahren auch noch geglaubt haben. Es geht darum, dass Sünde vergeben wird. Es geht darum, dass Stolz besiegt wird. Es geht darum, dass Versöhnung kommt. Es geht darum, dass Ehen restauriert werden. Es geht darum, dass Gerechtigkeit kommt. Es geht darum, dass Lepra geheilt wird, dass Aussatz geheilt wird. Es geht darum, dass die Angst vor dem Tod besiegt wird. Das war die Botschaft von Jesus. Das war sein Auftreten. Und so hat das Reich Gottes angefangen, als Jesus war, gesagt, jetzt ist vor der Tür. Und dann sagt er, und jetzt ist es hier. Wenn ich die Dämonen austreibe, dann ist es das Zeichen dafür, dass Satans Macht hier am Kreuz gebrochen ist. Und jetzt hat das Reich Gottes angefangen. Und jetzt hört diesen Satz gut zu. Das Reich Gottes hat angefangen vor 2000 Jahren. Hier ist der Anfang, aber es ist noch nicht vollendet. Hier wird es vollendet. Es ist schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Sollen wir heute für Kranke beten, wenn wir Jesus ernst nehmen? Er hat nicht gesagt, ihr müsst heilen. Er hat gesagt, ich sende euch, ich habe den Feind besiegt und ich habe demonstriert, dass das Reich Gottes auf diesen Planeten hereingebrochen ist. Deshalb geht hin, verkündigt die gute Botschaft. Übrigens, Evangelium heißt die gute Botschaft vom Machtwechsel. Ja, nicht nur die gute Botschaft kommt gerade so noch in den Himmel rein, sondern es ist ein Machtwechsel passiert. Verkündigt die gute Botschaft vom Machtwechsel. Luzifer ist nicht mehr unbegrenzter Herrscher. Verkündigt die gute Botschaft. Ich habe ihn besiegt. Und dann sagt er, und als Demonstration, betet für die Kranken. Und wenn Menschen dämonisch geknechtet sind, setzt sie frei. Denn Gottes Regierung ist hier auf dieser Erde. Der Anfang ist da, es hat schon angefangen. Ist es schon vollendet? Nee. Werden alle geheilt? Nee. Aber das heißt nicht, weil nicht alle geheilt werden, hören wir auf, dafür zu beten. Gottes Reich ist jetzt da. Und zu dieser Herrschaft von Jesus gehört, dass er Heilung bewirkt hat, weil wir durch seine Wunden geheilt sind. Dass er Satan überwunden hat, er hat der Schlange in den Kopf zertreten. Kolosser 2,14, er hat die Mächte der Finsternis entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Er regiert. Hebräer 2, Vers 6, wir sehen, dass er noch nicht alles erfüllt, aber wir sehen den Anfang und wir sehen hinter dem Ganzen den König, der wiederkommen wird. Wir sehen hinter dem Ganzen diesen großen Tag der Herrlichkeit, wo die Ewigkeit losgehen wird. Und das ist jetzt für uns heute als Kreuzpunkt so wichtig, dass wir uns diese Geschichte ein bisschen näher anschauen. Was machen wir in den nächsten 5 Jahren? Was machen wir in den nächsten 50 Jahren? Nichts Neues unter der Sonne. Wir brauchen keine neue Vision. Wir brauchen nur ein Verständnis. Das ist die Timeline. Hier ist das Kreuz. Und am Kreuz ist das geschehen. Da ist es wichtig, dass wir das alle gemeinsam kapieren. Am Kreuz wurde unsere Schuld bezahlt. Glaubt ihr das? Am Kreuz wurde der Fluch des Gesetzes gebrochen. Seid ihr mit mir? Am Kreuz wurde Jesus verwundet und durch Jesu Wunden, er hat uns einen Schmerz und Wunden ans Kreuz getragen. Durch seine Wunden können wir Heilung empfangen. Das ist kein Automatismus, aber es ist passiert am Kreuz. Okay? Am Kreuz, als er starb, hat er den Vorhang zerrissen. Und was bekommen wir dafür? Freien Zugang zum Thron des Vaters. All das ist am Kreuz geschehen. Was ist die Botschaft, die wir als Kreuzpunkt heute haben? All dieses volle Paket des Evangeliums, was am Kreuz geschehen ist. Alles andere ist Majestätsbeleidigung. Wenn wir nicht die volle Größe dessen vor Augen haben, was Jesus getan hat, dann machen wir Jesus klein. Wenn wir denken, wir müssen noch was dazu tun, Majestätsbeleidigung. Er hat geschrien, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben freien Zugang. Das Reich Gottes hat angefangen. Es ist angebrochen. Die Mächte der Finsternis sind besiegt. Okay? Aber es ist noch nicht vollkommen. Darüber sind wir uns auch einig, ja? Das heißt, bis zu diesem Tag X, wann Jesus wiederkommen wird, werden wir mit den Auswirkungen der Sünde zu kämpfen haben. Werden wir in einer gefallenen Schöpfung leben, wo Satan versucht, seine Macht zu demonstrieren? Sind wir da uns eins drüber? Aber wir sehen diese klaren Vorzeichen. Luzifer wurde hier besiegt. Sein Reich, sein Einflussbereich, das Reich der Finsternis, ist noch da. Aber weil Jesus gekommen ist, wächst das Reich Gottes. Königsherrschaft. Je mehr wir uns diesem Punkt hinbewegen, zu diesem Punkt hinbewegen, wenn Jesus wiederkommt, desto mehr werden beide Strahlen wachsen. Wer ich das weiß, lest mal Jesaja 61 zum Beispiel. Finsternis über den Nationen, Dunkelheit über den Völkern. Schaut mal 3 Minuten Nachrichten an, da braucht man kein großer Prophet zu sein. Das sehen wir. Jetzt werden gerade Gesetze entworfen, zum Teil schon ins amerikanische Parlament gebracht. Die Gesetze sehen so aus, zum Beispiel, es soll in Zukunft jedes Kind selber entscheiden können, welches Geschlecht er hat. Die Eltern dürfen das nicht mehr mitbestimmen. Wenn jemand 14 Jahre alt, ein 14-jähriges Mädchen sagt, ich will lieber ein Junge sein, ich will operiert werden, kann das operiert werden, ohne dass die Eltern mitbestimmen. Wenn jemand sagt, ich mag die Pubertät nicht als 14-Jähriger, kann er sich Pillen geben lassen. All diese Dinge sind in diesen Gesetzesentwürfen drin. Und damit es eine große Wahrscheinlichkeit hat, dass es in Existenz kommt, beinhalten die Gesetzesentwürfe auch noch ein paar Grüße an die Kirche. Übrigens, die Pastoren dürfen nicht predigen, dass das sündhaft ist. Die Pastoren dürfen das in ihren Predigten nicht erwähnen. Kann man alles nachlesen. Die Gesetzesentwürfe sind da. Das heißt, man braucht keine große Fantasie und kann ja dann auch noch, ich denke, das ist 2. Timotheus 3 lesen, wo es heißt, am Ende der Zeit werden die Leute immer rebellischer, immer mehr widerspenstig Gott gegenüber und es wird übel werden. Das ist hier eine Intensivierung der Mächte der Finsternis. Die antichristlichen Mächte, die werden zunehmen. Warum? Weil sie wissen, die wissen oft besser als wir Christen, dass hier der Tag X kommt. Den Tag X muss ich mal hier deutlicher machen. Ne? Der Tag X, tschück, finito. Die Priska hatte das heute Morgen auch so schön als ein ernstes Wort für uns gehabt. Ne? Es kommt der Tag, wo es zu spät ist für uns Menschen. Irgendwo ist der letzte Atemzug, wir müssen uns vorentscheiden. Aber auch für Satan. Und der Satan kennt die Bibel vielleicht ein bisschen besser als einige von uns, weil er weiß, ab dem Tag geht er in den Feuerpfuhl. Ist er für immer besiegt, kann er nichts mehr machen. Das heißt, was er tun will, will er in dieser, je näher das Ende kommt, desto intensiver, aggressiver wird er, je mehr, desto mehr verführt er, bringt durcheinander. Sein Name ist ja Diabolus, ne? Einer seiner Namen. Das heißt, Satan, je näher das Ende kommt, desto mehr macht er Diabolus, will Menschen in zwei machen, will die Gemeinden in zwei machen, will, sein anderer Name ist Luzifer, will täuschen, will betrügen, will stehlen, will rauben. Er hat nichts anderes im Kopf, ne? Das ist seine Agenda, die Agenda wird intensiver und es kommt zum Ende. Und das sieht das natürliche Auge relativ leicht. Aber wir, Paulus sagt, wir, die wir den Geist Gottes haben, wir, die wir das dicke Buch haben, wir, die wir vom Geist Gottes geleitet sind, wir sind die, die vom Geist Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Wir sehen mit dem Auge des Geistes. Wow! Was jetzt passiert. Leute, es ist Zeit, dass wir aufwachen. Wir leben in einer Zeit, wo das sichtbar ist, ja. Aber wir leben in einer Zeit, wo sich so viele Menschen bekehren wie noch nie in der Weltgeschichte. Wenn die Bibel sagt, Jesaja 61, über die Nation kommt Finsternis, Bedrückung, sagt die Bibel aber auch, freu dich, erhebt eure Häupter, über dir geht das Licht auf. Und dann heißt es in diesem Abschnitt, Vers 3, 4, Könige werden kommen, Menschen werden kommen und werden beim Volk Gottes, weil sie Einheit sehen, weil sie Liebe sehen, weil sie Barmherzigkeit sehen, werden sie strömen und werden sagen, was ist bei euch anders? Warum könnt ihr einander vergeben? Warum könnt ihr aufeinander zugehen? Warum in all eurer Unterschiedlichkeit lasst ihr euch nicht entzweien? Dann werden wir sagen, wir sind von der Gnade des Kreuzes wiedergeboren. Wir haben die Kraft des Himmels in uns, der Heilige Geist ist in uns. Wir haben die Kraft zu vergeben. Wir haben die Kraft, Versöhnung zu leben. Das ist unsere Botschaft. Und das wird das größte Wachstum sein. Der Micha hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt. Wer diese Predigt noch nicht gehört hat, lohnt sich, über Daniel, wo er diese Stelle von Daniel 2 ausgelegt hat. Ein Stein ist mit unsichtbarer Hand losgelassen. Und das ist das Reich Gottes. Das haben nicht wir gemacht. Gott selber hat gesagt, ich regiere auf diesem Planeten. Und dieser Stein wird größer und größer und größer. Und er zermalmt, was in den Weg kommt. Wir erleben zurzeit, dass Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, ich habe Leute kennengelernt, einer der größten Mullahs in Europa, also der eine der höchsten Stellen hatte, Position in Europa für Islam. Eine Tochter gehabt, die war 12 und sie war dem Tod nahe. Ich glaube, sie ist auch gestorben. Und er wusste vom Koran, dass Mohammed nicht heilen kann. Im Koran taucht Jesus auf als Heiler. Und dieser Mullah, einer der höchsten Mullahs Europas, der schreit, Jesus, helf meiner Tochter. Seine Tochter war gesund. Aber der Mullah war tief im Islam drin, ist Moslem geblieben, dann ist noch was passiert, Unfall und so. Und dann nach dem dritten Ereignis, Jesus, du bist der Heiler, du bist Gott, ich bete dich an. Und wenn man solche Menschen sieht, wie sie sagen, ich habe mit ihm Mittag gegessen, sage ich, und was hast du jetzt vor? Sag ich, ich habe nur noch ein Ziel in meinem Leben, meine Landsleute. Alle arabisch sprechende Moslems, sie sollen Jesus kennenlernen. Versteht ihr, das sind die Dinge, die Jesus tut. Und ein anderer, der hat in einem arabischen Land gelebt, er war im Ministerium für Religionsangelegenheiten auf einer ganz hohen Position, hat sich dort bekehrt, musste fliehen, kam nach Deutschland, hat in einer Stadt gelebt. Und dieser Mann, ist Mitte 30, war so voll mit, wow, Jesus ist die Antwort. Er geht in eine andere deutsche Stadt und geht dort, Millionenstadt, geht dorthin und hängt ein Schild auf und sagt, heute Abend erzähle ich euch den Weg vom Islam zu Jesus. Leute kamen vorbei, ah, interessant, wo wird das sein? Ich weiß noch nicht, aber 19 Uhr wird es sein. Und dann hat er jemanden gefunden, der einen Raum zur Verfügung gestellt hat, 19 Uhr. Und dann haben sie angefangen, es kamen so, ich schätze mal 30 Leute. Die Hälfte hat sich bekehrt. Und dann war einer dabei aus Saudi-Arabien mit seiner Frau. Und der sagt, das glaube ich nicht. Ne? Dann sagt, ich nenne ihn Mohammed, ne? sagt Mohammed, hier ist eine Bibel für dich und ich bete für dich, dass Jesus dir begegnet. Das ist ein Mann aus Saudi, nimmt die Bibel, geht. Und die Bibel ist ja für die Moslems auch ein heiliges Buch. Ne? Und er setzt sich in den Bus, um zum Hotel zu fahren, sagt zu seiner Frau, yalla, geh in die hintere Reihe, setz dich hinten rein im Bus. Er setzt sich irgendwo vorne kurz hin, versteckt die Bibel, darf sie ja nicht wegschmeißen, ein heiliges Buch. Legt sie irgendwo in den Sitz, geht nach hinten zu seiner Frau und sagt, ich habe das Ding los. Ne? Bei der nächsten Haltestelle kommt jemand rein, eine Person, geht direkt zu diesem Sitz, greift unter den Sitz, nimmt das Buch, geht in die letzte Reihe und sagt, das ist für dich. Ihr könnt euch vorstellen, wie es diesem Mann ging. Ne? Der hat Gänsehaut gekriegt, geht ins Hotel mit seiner Frau, fängt an, Bibel zu lesen, bekehren sich, gehen dann in der Nacht noch zurück, um Mohammed wieder zu treffen. Mohammed war noch auf dem Marktplatz, hat dann noch mit Leuten gesprochen und so. Sagt, Mohammed, du hast recht gehabt, Jesus ist Gott, wir glauben es, ne? Ist der Weg. Und er sagt Mohammed, okay, super, das volle Paket wäre, dass ihr getauft werdet. Wollt ihr getauft werden? Ja, klar. Haben versucht, eine deutsche Gemeinde zu finden, die so spontan tauft innerhalb zwei Tagen. War natürlich nicht so leicht. Ne? Und dann haben sie gesagt, gut, wir bleiben so lange hier, bis wir getauft werden. Wir verschieben unseren Flug. Ne? Und haben den Flug verschoben und sind dann später geflogen, nachdem sie getauft waren. Mittlerweile haben sie noch mal 5, 6 Saudis bekehrt. Ne? Warum erzähle ich diese Sachen? Einfach, um zu sagen, das ist kein Grimms Märchenbang 7. Wir leben in dieser Zeit. Nur wir haben gerade den Nachteil. Wir, Schweiz und Deutschland, wir sind so in unseren Fahrrinnen drin. Wir sind wahrscheinlich mehr mit diesem Teil der Wahrnehmung, der Interpretation und der Gesprächsführung hier beschäftigt als mit dem. Es ist Zeit, dass wir anfangen, von der Herrlichkeit Gottes mehr zu reden. Von der Größe Gottes, Güte Gottes, Gnade Gottes. Und einer von diesen beiden, der war in einer anderen großen Stadt, hat Traktate verteilt. Musst du dir vorstellen, Araber steht in der Stadt, verteilt Traktate auf Arabisch an Araber. Und dann sieht er einen, sagt der Mann, den kenne ich doch. Der war früher Gefängniswärter. Er hieß sogar der Henker von diesem Land. Der hat viele Christen mit umgebracht. Jetzt sieht er ihn auf sich zukommen. Erstmal kurz, oh je, was passiert jetzt? Okay, Jesus in mir. Traktat für ihn. Und die haben sich beide gekannt, ne? Von früheren Konflikten da. Und dann sagt dieser Tourist, was machst du hier? Sagt er, Mohammed, guck, was ich habe. Ne? Ich habe Jesus kennengelernt, erster Weg. Und dieser andere, auch ein Saudi mit 3 Frauen, sagt, was ist das für Quatsch? Guckt es an, fängt an, sich damit zu beschäftigen. Sie machen Termin aus für den nächsten Tag. Am nächsten Tag kommt dieser Henker, also ein Gerichtsvollzieher, hat sich bekehrt mit 2 seiner 3 Frauen. Das heißt, wir leben in Zeiten, ne, wo solche Dinge einfach krass passieren. Und das ist die Zukunft. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist das Zukunftsbild. Als Nachfolger von Jesus müssen wir das Gleiche tun, Lebensstil uns einüben, den Jesus hatte. Jesus wusste, er musste ins Kreuz gehen. Er wusste, es kostet ihn sein Leben. Aber um der Freude willen, die vor ihm lag, hat er die Schmach des Kreuzes erduldet. Weil wir Nachfolger von Jesus sind, sind wir wirklich realistisch. Wirklicher Realismus heißt, das ist unser Ziel. Dafür leben wir. Warum existiert Kreuzpunkt? Damit so viel wie möglich Menschen dort ankommen. Aber es ist kein Spaziergang. Ich habe euch leider kein neues Evangelium. Ich habe nur das alte Evangelium. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, dann nehme es sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, diese Reise dorthin ist not easy. Und je mehr wir hier uns diesem Punkt nähern, wobei ich nicht sage, es dauert noch 2 Jahre oder 20 oder 200, okay, keine Zeitspekulation, aber es geht in die Richtung, das ist eindeutig. Die Kämpfe werden stärker. Das sieht man hier, ne? Da gibt es mehr Platz. Und die Polarisierung wird stärker. Das heißt, man kann Licht immer mehr von Finsternis unterscheiden. Und das ist eigentlich auch gute Botschaft für uns als Gemeinden. Die Zeit wird kommen, wo wir nicht mehr halbherzig einfach so im Gottesdienst sitzen können. Ne? Die Zeit wird kommen, wo es uns mehr Preis kosten wird, weil die Polarisierung stärker wird. Und das hilft dann, dass wir deutlicher Position ergreifen müssen für den König aller Könige. Es ist sein Reich und wir repräsentieren den König. Und dann kommen wir zum Abschluss. Ich setze jetzt zur Landung an, würde gerne noch die Folie jetzt haben, bitte. Was ist für uns heute und morgen und die nächsten Wochen und Monate wichtig? Ich fasse es mal so zusammen. Es ist wichtig für uns, dass wir zu wissen, wir haben eine neue Position. In dem Moment, wo du wiedergeboren wurdest, gehörst du zum König und zu seinem Reich. Und ich mag diesen Vers. Jesus hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wer von euch ist aus dem Reich der Finsternis ausgestiegen? Ich nicht. Ich wurde entrissen. Ich verliere gerade mein Mikrofon, sorry. Es ist mir wichtig, dass wir in unserem Realismus wissen, wer uns gerettet hat. Er hat uns entrissen. Wir haben kooperiert, ne? Okay. Aber die Initiative, das ist immer so, die Initiative kommt immer von Gott. Gott sagt zu Abraham, komm raus, ich segne dich, du wirst zum Segen sein. Jesus sagt, hey, ihr seid so clever, dass ihr euch entschieden habt, mir nachzufolgen. Nee. Jungs, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Nicht wir sind aus dem Reich der Finsternis ausgestiegen. Er sagt, ich reiße euch jetzt raus, aus diesem Reich der Finsternis, aus der Last von Schuld und Sünde, Versklavung der Sünde, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Unsicherheit. Ich reiße euch raus, weil ich auf dieser Erde was anderes angefangen habe und ihr gehört dazu. Ihr gehört, ich versetze euch jetzt hinein in das Reich meines geliebten Sohnes. Und das ist mir wichtig, dass wir das vor Augen haben. Ne? Wir haben eine neue Position auf dieser Erde. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, sei dir dessen bewusst. Wenn du zur Arbeit gehst, zur Schule gehst, in dir wohnt Jesus. In dir wohnt der König der Könige, der gekreuzigt wurde, der gesiegt hat. Und du gehst zur Arbeit und sagst, jetzt ist Jesus an meinem Arbeitsplatz. Jetzt ist Jesus dort im Krankenhaus, in der Fabrik. Es ist Jesus in meinem Büro, weil er in mir wohnt. Es ist Jesus in meinem Wohnblock, weil ich lebe und er in mir ist. Versteht ihr? Das ist so wichtig, dass wir diese Position bewusst ausleben, nicht weil wir groß sind, aber Majestätsverehrung. Die Majestät sagt, ich lebe in dir. Boah, er lebt in mir. Wo ich bin, ist die Majestät der König. Und er ist nicht, um Urlaub zu machen, sondern er ist dort, wo du bist, ist er, um zu wirken, zu retten, zu segnen. Okay? Das Zweite, was mir wichtig ist, ich gieße reines Wasser über euch aus. Dann werdet ihr rein. Sei dir sicher, Gott reinigt dich von all deiner Schuld. Wenn es Dinge gibt, die noch nicht bekannt sind, bekenne sie, aber lebe nicht weiter mit schlechtem Gewissen. Lebe nicht weiter mit der Last der Vergangenheit. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich gebe und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Leute, das ganze Paket Wiedergeburt heißt rausgerissen. Ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Bürger eines neuen Reiches, eine neue Staatsbürgerschaft, eine neue Identität. Dann, die neue Identität ist nicht ein formales Ding, sondern es ist ein Herzen. Wir haben ein neues Herz. Wer von euch hat ein neues Herz? Einige. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Herz, das ist Teil des neuen Bundes, dann ist dieses neue Herz fähig, Gottes Stimme zu hören, fähig, Gottes Liebe zu empfangen, fähig, zu gehorchen. Das heißt nicht, dass wir das immer perfekt machen. Wir machen Fehler. Wir werden versagen. Aber die Botschaft ist, ich muss es nochmal einblenden, Leute, die trainiert werden, Falschgeld zu erkennen, sitzen nicht den ganzen Tag da und gucken Falschgeld an, sitzen nicht den ganzen Tag da und sagen, wie schlimm ist das Reich der Finsternis. Leute, die trainiert werden, Falschgeld zu erkennen, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit den echten Noten, na, mit den echten Banknoten. Sie sehen es immer schärfer. Leute, die heute wirklich Jesus effektiv repräsentieren, beschäftigen sich immer mehr mit Jesus, mit dem Licht der Welt, mit dem König aller Könige, mit dem Anfänger unseres Glaubens, mit dem Vollender des Glaubens. Mit dem beschäftigen wir uns immer mehr und wir können immer mehr erkennen, wo diese Welt lang geht. Ich gebe euch ein neues Herz und das neue Herz ist fähig, diese Dinge zu erkennen und zu glauben, zu vertrauen. Und dann der dritte Punkt, der mir wichtig ist, wir sind Repräsentanten seines Königreiches, wir sind Botschafter der Versöhnung. Wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selber versöhnt. Er hat uns versöhnt. Bevor wir dachten, wir möchten mal versöhnt werden mit Gott, hat er gesagt, ich schicke meinen Sohn, ich versöhne euch. Und hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Das ist mein Abschluss jetzt. Botschafter an Christi Stadt. Wenn wir von hier weggehen, haben wir eine Woche vor uns. Und Nachfolge ist nicht, wir gehen Sonntagmorgen mal in Gottesdienst. Nachfolge ist, super, dass wir Gottesdienste haben und Kleingruppen und Bibelstudium. Super, dass wir das alles haben. Das alles aber hat ein Ziel, uns stark zu machen für das Leben während der Woche. Und stark zu machen, dass wir während der Woche sagen, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Botschafter der Versöhnung. Hausaufgabe? Bist du sicher, dass du mit Gott versöhnt bist? Wo es Dinge gibt, wo du vielleicht noch im Kampf bist mit Gott, rede mit ihm ehrlich drüber. Wir haben nicht die Verheißung, dass er alle unsere Fragen beantworten wird. Nicht alle Warums werden für uns zum Segen sein, aber wir haben die eine Verheißung. Er hat uns je und je geliebt und nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Sag ihm, ich möchte mit dir an diesen Platz kommen. Ich weiß, ich habe in meinem Leben lange Zeit damit gehadert, dass ich aus dem Elternhaus komme, wo ich komme. Unehelich geboren, schwierige Verhältnisse. 50er Jahre war das nicht so die Good News für das Dorf. Ne? Und irgendwann habe ich solche Sachen gehört, für eine Zeit wie diese. Gott hat den Zeitpunkt meiner Geburt, meine Eltern, die Situation meiner Eltern, Gott in seiner Souveränität. Und so konnte ich in meinem Herzen versöhnt werden mit meiner Herkunft. Ich konnte versöhnt werden damit, dass ich so aufgewachsen bin. Ich hätte es besser geplant. Leute, Gott ist Gott. Na? Und wenn Gott den Tag deiner Geburt, deine Eltern, deine Umstände rausgesucht hat, sagt, danke Gott, dass du in deiner Souveränität, in deiner Liebe und Güte diese Umstände für mich rausgesucht hast. Es ist nicht der Fatalismus, der alles annimmt, aber das ist, so kommen wir zum Frieden mit Gott, die Versöhnung, die wir haben. Wir leben in drei Beziehungsebenen, versöhnt mit Gott. Drei Beziehungsebene. Mit Gott. Vielleicht sind wir welche hier, die noch nicht wiedergeboren sind. Rede mit Gott, bis du zu der Gewissheit kommst, du bist versöhnt und Gott ist zufrieden mit dir, weil er dich durch Jesus anschaut und das vollkommene Opfer von Jesus keine Ergänzung von guten Taten oder sonst was braucht. Es ist vollbracht. Sei versöhnt mit Gott. Zweitens, seid versöhnt miteinander. Ich habe ja gehört, dass es eigentlich unter den Christen keine Konflikte gibt. Deshalb ist es eigentlich hier jetzt nicht relevant, der Punkt. Gibt es manchmal Konflikte unter Christen? Hat schon mal gegeben, vor 7 Jahren habe ich mal Okay. Nee, Leute, wir sind Menschen, die Schwächen haben, die Fehler machen. Das Ziel ist nicht, ohne Konflikte zu leben. Das Ziel ist, zu lernen, Konflikte zu lösen. Und das ist so das große Reich Gottes in unserer Mitte. Die Welt wird erkennen, dass wir Nachfolger von Jesus sind, wenn wir einander vergeben. Wenn wir einander miteinander versöhnt sind. Und dann werden wir liebesfähig. Wir können einander nicht lieben, solange wir nicht versöhnt sind, oder? Sagen wir uns angucken und sagen, oh, was hat der gesagt, was hat der von der Meinung über mich, was hat der von der Theologie und sonst was. Na, Leute, diese Dinge schaffen Distanz. Ihr wisst, wer Distanz kreiert? Diabolos, ne? Diabolos, entzweier Distanzschaffer. Diabolos ist auch der Verkläger der Brüder, der uns eine scharfe Brille aufsetzt mit vielen Dioptrien. Und mit dieser Brille will er uns dazu verführen, die Fehler, die Schwäche, das Versagen der anderen groß zu sehen. Leute, Brille runter. Es ist Zeit, nüchtern zu gucken und sich die Liebesbrille, die Gnadenbrille aufsetzen zu lassen. Also Hausaufgabe, versöhnt miteinander. Wenn es Dinge gibt, die du zwischen dir und anderen Menschen in dieser Gemeinde nicht geklärt hast, geh auf die Leute zu. Nicht mit Vorwurf, was hast du damals gemacht, sondern baut Brücken. Bete erst mal ein paar Tage. Ne? Bete erst mit dem Ziel, dass du in deinem Herzen keine Liste mehr hast von Anklage und Richten, verdammen. Das ist Gottes Job. Ne? Lass dein Herz reinigen, dass in deinem Herzen keine Mördergrube ist, kein Schuldschein mit Anklagen, sondern dass du sagen kannst, ich habe vergeben. Und das Zeichen der Vergebung, wir können nicht beste Freunde von allen werden. Sibylle und ich haben in den letzten paar Jahren, wir haben Begegnungen gehabt, die sehr schmerzhaft waren für uns vor einigen Jahren, ne? Die verletzend waren. Und wir haben versucht, Schritte zu machen, aber waren dann zum Teil auch noch nicht reif dafür. In den letzten 1,5 Jahren haben wir zum Beispiel auf ein Ehepaar Schritte zugemacht und wir sind jetzt mit die besten Freunde. Wir haben gemerkt, wenn wir dieses Ding nicht ausräumen, bleiben wir an Distanz, bleibt in uns ein Bild über sie, bis wir gesagt haben, komm mal vorbei, wir essen mal zusammen. Und dann wollen wir übrigens auch noch ein paar Dinge ansprechen. Wir haben es uns so formuliert, die wir nicht verstanden haben. Und es war auch die Realität. Jeder Konflikt hat meistens mehr als eine Seite. Und dann haben wir gesagt, wir haben das nicht verstanden. Und die haben gesagt, wir haben es gar nicht so gemeint. Und wir haben das nicht verstanden. Euch. Versteht ihr? Es erfordert Mut. Ich würde das sagen, Demut. Dass man nicht anklagend solche Gespräche reingeht, bereitet sie vor. Aber ich will euch ermutigen, das Kreuzpunkt, lasst uns alle miteinander daran arbeiten, das Kreuzpunkt eine Community wird, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, wo wir lernen, Konflikte zu lösen, wo wir lernen, eine Gnadenkultur zu leben, wo wir einander versöhnen. Ist das eine gute Hausaufgabe? Aber nimm es erst mit ins Gebet, ne? Mach keine schnellen Schritte. Oder vielleicht bist du heute schon hier und sagst, oh, ich möchte ganz schnell was in Ordnung bringen, tu das. Ne? Aber bereite es vor und geh mit einer Haltung von Offenheit, Ehrlichkeit und Demut hin. Sag du, ich habe das nicht verstanden oder das hat mich verletzt oder kannst du mir vergeben? Es ist ja auch so, dass wir schon mal schuldig geworden sind. Ne? So, das Ziel sollte sein, dass diese inneren Listen der Anklage, Verdammnis und was immer dazugehört, erkennt sie, ne? Zerreißt sie. Baut Brücken der Versöhnung. Und wisst ihr was? Das wird dem Heiligen Geist so gefallen. Das wird dem Heiligen Geist so gefallen, dass er noch mit mehr Kraft in unserer Mitte kommt und uns segnen wird und uns zum Wachstum schenken wird. Dritter und letzter Punkt in der Gesellschaft. Ne? Das heißt, wir sind Botschafter an Christi Stadt und haben zu einer Welt zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Und ich denke, es gibt viele Gelegenheiten. Vielleicht sieht man es noch, ich war beim Friseur diese Woche und der Friseur ist Muslim und ich war schon ein paar Mal dort und ich habe gedacht, jetzt sitzen da viele Leute dort, ist dort ohne Anmeldung. Ne? Ich war der Einzige. Geh rein und so, schneide mir die Haare, ich komme ins Gespräch und dann sage ich, warum sind bei dir so wenig Leute hier? Er sagt, ich weiß auch nicht, ist so schrecklich, hat so richtig gejammert. Haben wir es angehört, gesagt, und es hat mein Herz betroffen gemacht. Ne? Da hängt die Existenz dran, Familie und so, sein Leben, der Job. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, wir haben einen Gott, der helfen kann. Darf ich für dich beten? Ich habe jetzt, das war das erste Gespräch zu diesem Thema, nicht zu Jesus gleich gebetet, zum Moslem, und gesagt, guck mal, das ist der Gott, der das Universum geschaffen hat, ne? Der ist gut, ich kenne ihn, er hat kennengelernt, mein Leben verändert, komm, wir beten. Und habe ich für ihn gebetet, Friseursalon dort, gesagt, helf dem Gassem, dass Leute kommen, dass er Kunden kriegt, er arbeitet gerne, er braucht Geld, Gott, helf ihm, Amen. Halbe Stunde später laufe ich vorbei, da waren 3 Leute drin, ne? Vielleicht wären die auch so gekommen, weiß ich nicht. Ne? Aber was ich sagen will, Botschaft an Christi Stadt ist, wir leben in einer Welt, wo so viele Leute sind, die keine Hoffnung haben und die verzweifelt sind. Und was ist Gottes Antwort auf diese Welt? Nicht die Engel. Die helfen uns, aber die helfen uns, dass wir den Auftrag ausführen können, der unser Auftrag ist. Könnt ihr euch damit eins machen irgendwie? Darum existiert Kreuzpunkt. Kreuzpunkt ist nicht eine nette Gemeinde, wo man sich sonntags trifft und sich wohlfühlt. Kreuzpunkt hat irgendwo hier auf diesem Strahl, jetzt egal, wie nahe das Ende ist, ne? Irgendwo hier ist Kreuzpunkt ein Instrument in der Hand Gottes, wo Gott sagt, ich habe meine Freunde auf dieser Erde. Ich habe meine Freunde, die ich gesegnet habe, dass sie zum Segen sind, nicht den Segen für sich behalten. Ich habe meine Freunde, durch die diese Welt hier mich kennenlernen soll. Amen. Könnt ihr dazu auch ein Amen sagen? Man darf auch mit Maske reden. Ja. Okay, ich würde jetzt gerne noch zum Schluss mit euch beten, dass diese Dinge für uns immer mehr Realität werden. Es ist seine Gnade, ne? Aber wir können uns nur öffnen dafür. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich auf diese Erde gekommen bist. Du hast die Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde installiert. Danke für dein gehorsames Leben, für deine Dienerschaft. Danke, dass du uns liebst und deine Liebe für ein für alle Mal bewiesen hast. Und ich bete für uns, die wir heute hier sitzen, dass du uns immer mehr hilfst, die Größe deines Reiches zu verstehen, uns zu positionieren auf der Position deiner Herrschaft und uns frei zu machen von allen Sachen, die in Knechtschaft und Illusion und Lüge führen. Hilf uns, dass wir miteinander versöhnt werden. Ich bete jetzt ganz konkret, Jesus, dass du uns Gnade gibst für eine Gnadenkultur, für eine Versöhnungskultur. Und ich bete auch, dass wir das weitertragen können, dass in dieser Region der Name Jesus bekannt gemacht wird und viele gerettet werden. Du bist der Anfänger und Vollender, der Gott des Bundes. Wir glauben dir. Amen.